True Crime Köln, der Podcast des Kölner Stadtanzeiger. Über wahre Verbrechen, spannende Geschichten und spektakuläre Fälle.
Es ist ein Fall, der Köln erschütterte. Rebeccas Familie hatte in der ganzen Stadt Zettel aufgehängt, vor allem in Diskotheken. Überall war das Bild der 15-Jährigen aus Porzlange zu sehen. Vermisst wurde sie seit dem 7. April 2002. Die Familie war zu einem Ausflug aufgebrochen, Rebecca wollte nicht mit. Sie verabreden sich zum Abendessen, doch Rebecca wird nicht da sein. Ist sie abgehauen? Wurde sie entführt? Fast zwei Monate lang gilt die Realschülerin als vermisst. Es gibt kein Lebenszeichen. Noch bevor ihre Leiche gefunden wird, ist sich die Polizei sicher, dass Rebecca ermordet wurde. Und sie hat auch schon früh einen Mann im Visier, den sie für den Täter hält. Doch der schweigt. Der Fall wird zu einem der ersten für den wahrscheinlich erfolgreichsten und dann auch bekanntesten V-Mann der Republik. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von True Crime Köln. Die Ungewissheit endet, als man Rebeccas Leiche findet. Der Schock saß tief, nicht nur in Porzlangl und Zündorf. Eltern ließen ihre Kinder aus Angst vor einem Mörder und mutmaßlichen Sexualverbrecher nicht mehr vor die Tür. Schul- und Kita-Leitungen empfahlen Familien, die Wege ihrer Kinder zu überprüfen. Den Weg entlang der Straßenbahnlinie 7 sollte man besser meiden. Hier soll Rebecca ihren Mörder getroffen haben. Bei uns im Podcast-Studio ist Peter Schnieders, der damals die Ermittlungen der Polizei leitete. Der Rückblick auf den Fall ist nicht nur deshalb so interessant, weil die Tat und die Suche nach dem Täter so viel Aufmerksamkeit und Anteilnahme erfuhren. Interessant ist der Fall auch deshalb, weil wir es mit einem ganz besonderen V-Mann in der deutschen Kriminalgeschichte zu tun bekommen. Darüber später mehr. Zunächst werfen wir einen Blick auf die Berichterstattung des Kölner Stadtanzeiger vom 20. Juni 2002. Auszüge aus dem Bericht über den Abschied von Rebecca.
Sonnenblumen schmückten gestern Vormittag die St. Clemenskirche in Lange. Dein Sonnenblumenstrahlen bleibt uns immer nah, hatten Trauernde auf eine Grußkarte geschrieben. Neben dem Altar hing ein Bild von Rebecca, verziert mit einer roten Rose. Wir alle wären heute lieber nicht hier, aber wir wollen es, wir müssen es, leitete Pfarrer Thomas Rhein den Gottesdienst ein.
Die Kirche war zu klein für die etwa 600 Trauergäste. Zahlreiche Porzer standen auf der Straße und verfolgten die Predigt über Lautsprecher, die vor dem Gotteshaus aufgebaut waren. Es mischen sich Wut, Abscheu und Ekel angesichts des Mordes an Rebecca, sagte der Geistliche. Vor 2,5 Wochen fanden Jugendliche in einem überwucherten Waldstück in Porz ihre stark verweste Leiche. Es gibt Hinweise auf ein Sexualverbrechen. Der Täter läuft noch frei herum.
Man sieht solche Verbrechen ja immer wieder im Fernsehen. Aber dass das jetzt vor der eigenen Haustüre passiert und dann noch mit einem Mädchen, das man jeden Tag gesehen hat, ich kann nicht beschreiben, wie furchtbar das ist. Das sagte ein Mitschüler und kämpfte mit den Tränen. Fast jeder in Porz kannte Rebecca. Sie hat die Kirchenzeitung in der katholischen Gemeinde ausgetragen und traf sich fast täglich mit ihrer Clique auf einem Spielplatz in Langel.
In stiller Prozession zog die Trauergemeinde nach dem Gottesdienst zum 300 Meter entfernten Friedhof. Viele Jugendliche gingen Arm in Arm, einige hielten eine Rose in der Hand. Vor der Trauerhalle wurden Rebeccas Lieblingssongs gespielt, Tears in Heaven und Bilder von dir. Dann wurde die Urne ins Grab hinabgelassen.
Die Ermittler suchen weiterhin akribisch nach Spuren, die Rebeccas Mörder verraten könnten. DNA-Material, das man am Tatort gesichert hat, konnte bislang nicht eindeutig dem Verbrechen zugeordnet werden. Wann und wie Rebecca getötet wurde, ist ebenfalls noch unklar. Am Tatort in Zündorf hat jemand ein großes Holzkreuz aufgestellt. Grablichter brennen, Stofftiere und Blumen liegen auf der Erde. Ich kann erst wieder ruhig schlafen, wenn der Täter gefasst ist, sagt die Mutter einer 13-Jährigen.
Soweit der Bericht vom 20. Juni 2002 aus dem Kölner Stadtanzeiger. Peter Schnieders ist bei uns. Wenn Sie die Folge von True Crime Köln über den Armbrustmord von Paffendorf gehört haben, dann haben Sie Peter Schnieders schon kennengelernt. Auch bei der Folge zum Attentat auf Oscar Lafontaine hat er uns an seinen Erinnerungen teilhaben lassen. Peter Schnieders war Leiter des Kölner Kommissariats für Tötungsdelikte. 43 Jahre lang war er bei der Polizei. Und der Fall aus Porzlangl ist einer von denen, die er in seinem Buch Im Spiegel des Bösen beschreibt. Gehen wir in dem Fall noch einmal einen Schritt zurück. In Köln werden jedes Jahr rund 2400 Menschen als vermisst gemeldet. Das sind 6 bis 7 pro Tag. Und bei circa 60% davon handelt es sich um Kinder und Jugendliche. Fast alle werden wiedergefunden. Wie war denn die Einschätzung der Polizei, als die Mutter von Rebecca ihre Tochter im April 2002 als vermisst gemeldet hat, Herr Schnieder?
Ja, da bin ich natürlich anfangs so ein bisschen überfragt, weil Vermisstenfälle natürlich nicht direkt bei der Mordkommission landen, sondern zunächst bei der Vermisstenstelle. Und die Vermisstenstelle hat natürlich eigene Abläufe, wie man versucht, vermisste Personen aufzuspüren. Normalerweise fängt man an, im Umkreis des Vermissten zu ermitteln, heißt also Familie, Freunde, Angehörige. Darüber hinaus versucht man, Kontakte herzustellen zwischen demjenigen, der weg ist, weil er muss ja auch irgendwo leben. Vielleicht hat er auch Geldabhebungen getätigt, benutzt seine Bankkarte, benutzt andere Dinge, die dazu führen können, dass man ihn aufspürt. Das sind so die ersten Maßnahmen. Dazu kommen noch die Öffentlichkeitsfahndungen. Das heißt, wenn man gute Bilder hat, bringt man die, auch wenn es geht, in die Presse. Und das sind mal die ersten Dinge, die man tut. Da muss man noch unterscheiden, wer ist denn weg? Ist ein Erwachsener weg oder ist ein Kind weg? Oder ist eine junge Frau weg? Und meistens wird man so das einschätzen, wenn ein Erwachsener zunächst mal verschwunden ist, dann gibt man schon ein paar Tage Karenz, weil ja die meisten wieder auftauchen, die wenigsten bleiben ewig verschwunden. Und erwachsene Menschen können natürlich erstmal tun und lassen, was sie wollen.
Und bei der 15-Jährigen nimmt man wahrscheinlich an, dass die von zu Hause abgehauen sein könnte.
15-jährige Mädchen, die haben ein Eigenleben, die haben meistens auch Stress mit ihren Eltern. Und viel Stress auch in der Familie und dann sind die schon mal für 2-3 Tage weg. Vielleicht gibt es auch einen Freund, der da eine Rolle spielt. Oder aber es gibt so eine bestimmte Clique, wo das Mädchen drin ist. Und dann misst man dem zunächst mal keine so große Bedeutung bei.
Und wenn man dann sucht und fahndet, gehen Hinweise ein. Und manchmal können diese Hinweise auch völlig in die Irre führen. Das war im Fall von Rebecca so. Da meldete sich eine Frau, die Rebecca nach ihrem Verschwinden gesehen haben wollte und das auch noch recht glaubhaft darstellen konnte.
Das ist so immer die Krux mit den Zeugen. Zeugen haben viele Dinge gesehen, die sie später als gar nicht wahr herausgestellt haben. Es gab andere Vermisstenfälle, auch aus der letzten Zeit und letzten Jahren, wo auch eine junge Frau vermisst war, wo die Zeugen die Frau mehrfach gesehen haben wollen, an unterschiedlichen Orten, an unterschiedlichen Stellen. Auch das hat sich später als nicht wahr herausgestellt. Also man soll immer vorsichtig sein, wenn Zeugen Aussagen machen, die muss man zweimal hinterfragen.
Sie haben eben schon so ein paar Dinge genannt, die man dann überprüft, denn es gibt ja ein paar Indizien, an denen man sehen kann, ob ein Jugendlicher ausgebüxt, ob er ausgerissen ist. Ohne Geld kommt er nicht klar und dass er sein Handy benutzt, ist wahrscheinlich auch klar. Es müsste eigentlich Lebenszeichen geben, wenn einer abgehauen ist, oder? Verschwindet auch schon mal jemand spurlos?
Das wäre Grundvoraussetzung, wenn jemand spurlos verschwindet, wo nichts mehr auf ihn hindeutet und auf die Person hindeutet, dann sollte man sehr aufmerksam werden, denn dann gibt es möglicherweise einen Vermisstenfall, der später vielleicht auch dann in einem Verbrechen endet.
Das war in dem Fall so, ne?
In dem Fall war das so, ja. Das vermisste Mädchen, die Rebecca, wurde später tot aufgefunden.
Die Polizei nimmt, das weiß sie eben zu dem Zeitpunkt noch nicht, nimmt trotzdem die Clique von Rebecca ins Visier und man stellt fest, dass im Umfeld von Rebecca sehr intensiv Marihuana geraucht wird. Auch Rebeccas Konsum scheint beachtlich. Das ist eine Tatsache, die noch später ziemlich wichtig wird. Weiter bringt die Ermittlungen aber vor allem ein Hinweis einer Lehrerin aus Rebeccas Schule.
Ja, die Lehrerin, die hat also unter anderem mal die Rebecca in einer bestimmten Clique gesehen und diese Clique, die war auch schon bekannt, weil aus dieser Clique heraus auch einige kleine Straftaten begangen wurden. Rebecca hatte auch zudem zu Hause einige Probleme, nachdem sie anfangs ganz passabel mit ihrer Mutter klargekommen war, hat sich das später so ein bisschen gewandelt, weil die Mutter wieder neu geheiratet hat und da gab es in der Familie auch Stress. Rebecca war in der letzten Zeit vor ihrem Verschwinden sehr emotional aufgewühlt, hat sich oft mit ihrer Mutter gestritten und ist oft von zu Hause weggelaufen. Und die Mutter hat dann immer versucht, sie zurückzuholen, was aber meistens im Streit geendet ist.
Aber die Lehrerin erzählt eben auch von einem Jungen, mit dem sich Rebecca getroffen hat, mit dem sie in die Schule gemeinsam gegangen ist.
Das ist ein junger Mann, mit dem sie häufiger gesehen worden ist, also häufiger auch an den Bahnhaltestellen, in dem Stadtviertel, wo sie gewohnt hat. Und die haben auch zusammen schon Marihuana geraucht. Das war, glaube ich, auch dann häufiger der Fall. Und dieser junge Mann, der auch schon mal wegen kleinerer Diebstähle verurteilt worden ist, hat Sozialstunden ableisten müssen. Mit dem war sie häufiger zusammen.
Und warum war er gleich verdächtig? Weil er nichts davon gesagt hatte, dass er mit Rebecca noch zusammen war? Also er war direkt im Visier, ne, kann man sagen.
Er war direkt im Visier. Er hat also unterschiedliche Angaben gemacht. Dann hat er einige Dinge negiert, wo er gar nicht mit ihr gesehen sein wollte und wo er auch gar nicht da gewesen sein wollte, wo man ihn also hat möglicherweise gesehen. Und das hat also unter anderem dazu geführt, dass man die unterschiedlichen Aussagen gegeneinander abgewogen hat und dann geriet er automatisch in den Kreis derjenigen, die möglicherweise mit dem Verschwinden von Rebecca was zu tun haben.
Sie schreiben in Ihrem Buch, die Ermittler glaubten ihm kein Wort.
Ja, das ist immer so. Wenn man jemanden vernimmt, dann gibt es ja immer so aus meiner Sicht die Möglichkeit, er spricht die Wahrheit. Und wenn er die Wahrheit spricht, dann gibt es immer nur eine einzige Wahrheit. Die kann ich immer wiederholen. Weiß ich genau, das habe ich gesehen und das wiederhole ich 10, 12, 13 Mal. Wenn ich aber anfange zu tricksen und versuche also das so hinzubiegen, dass es zu mir passt und dass mich das nicht in einen Verdacht gerät, dann erzähle ich unterschiedliche Dinge und dann fällt bei der Vernehmung sofort auf. Dann wird er wieder gefragt, wird erneut gefragt zum selben Thema und macht er andere Angaben, dann merkt man, der Junge erzählt nicht die Wahrheit.
Aber man kriegt trotzdem nichts raus.
Es ist, wenn er dann ziemlich clever ist oder wenn er sich gut verhält, dann wird es schwierig, aber trotzdem ist er dann schon im Fokus und wenn einer im Fokus ist, dann versucht man rings um ihn herum alles zu ermitteln, was man ermitteln kann.
Also er wird quasi zum Hauptverdächtigen in diesem Fall, obwohl man Rebeccas Leiche noch nicht gefunden hat, oder?
Ja, das ist auch die Krux, wenn man die Leiche nicht findet, dann ist, obwohl dann jemand da ist, der so viel durcheinander erzählt oder der Dinge erzählt, die vielleicht gar nicht passen, dann bleibt er erstmal Verdächtiger, obwohl man die Leiche nicht gefunden hat, aber sie wird ja später gefunden.
Man weiß, wo die beiden sich zuletzt gesehen haben und dann tut die Polizei etwas sehr Naheliegendes. Sie durchkämmt die Umgebung des Ortes, an dem sich der Junge mit dem Mädchen getroffen hat. Im Rückblick ist das eine sehr seltsame Facette dieses Falls. Die Polizei sucht am richtigen Ort, findet aber die Leiche des Mädchens nicht. Wie kann das sein?
Ja, ich war also an dieser Aktion nicht beteiligt, aber ist ja normal, das macht ja im Prinzip auch die Vermisstenstelle, dass so etwas passiert, ist möglich. Damals war es so, dass man bei der Suchaktion keine Leichenspürhunde eingesetzt hat, sondern normale Suchhunde. Und wir haben später festgestellt, dass diese Aktion, die Suchhunde dort einzusetzen, dazu geführt hat, dass die Hunde, ich sag mal, vielleicht geschätzte 50 Meter an der Leiche vorbeigelaufen sind und haben sie nicht gefunden. Das ist ein Phänomen, aber leider ist das so. Leichenspürhunde sind auf bestimmte Gerüche trainiert und Suchhunde sind auf andere Dinge trainiert. Und das war eben das Fatale. Das darf nicht passieren, aber ist leider passiert.
Ist eine Panne, ne?
Ist eine kleine Panne, ja.
Man ist trotzdem überzeugt, dass Rebecca tot ist, weil man eben kein Lebenszeichen über Tage, über Wochen von ihr irgendwo feststellen kann. Und man beschließt, dass man den Hauptverdächtigen gerne überwachen möchte. Der Staatsanwalt macht mit, aber der Richter sagt nein.
Das ist immer, das ist unser Rechtsstaat, da kommen wir auch nicht weiter, wenn wir gerne haben möchten, dass er überwacht wird. Also könnte sein, dass man ihn observiert oder aber man überwacht sein Telefon und der Staatsanwalt sieht das ähnlich, aber da haben wir leider noch die Möglichkeit oder die Pflicht, einfach den Richter einzubeziehen und wenn der einfach keinen dringenden Tatverdacht sieht, nicht direkt, dann haben wir keine Chance, dann können wir das nicht machen.
Und wie muss man sich das dann vorstellen? Dann sitzt der ermittelnde Polizist da und flucht? Oder?
Dann sitzt der ermittelnde Polizist da und schiebt da totalen Frust und hat sich auch schon mal mit dem Richter angelegt. Das habe ich also mehrmals gemacht, weil es damals ja eine Zeit lang Richter gab, die, ich sag mal, aus der 68er-Generation stammten. Und die hatten also sicherlich andere Vorstellungen von polizeilichen Maßnahmen oder von Haftbefehlen, als die Polizei das selber hatte.
Also da waren die Maßstäbe etwas strenger, wenn es in Eingriffe des Persönlichkeitsrechts geht.
Die Maßstäbe waren sicherlich strenger, aber manchmal hat man das auch nicht verstehen können, weil der Richter einfach nicht auf die Spur kam. Es gab ja auch glaubhafte Dinge, Möglichkeiten, die man hätte machen können, aber es hat leider da nicht funktioniert.
Dann Anfang Juni wird die Leiche von Rebecca gefunden. Sie wird doch gefunden und genau in dem Areal, wo schon gesucht worden ist. Wie kam es dazu? Wie hat man die Leiche gefunden?
Also die Polizei hat die Leiche nicht gefunden, sondern es waren drei Jugendliche, die die Leiche gefunden haben. Das waren auch Jugendliche, die eine eigene Clique hatten, die auch Marihuana geraucht haben, die häufiger auch in das kleine Waldstück reingegangen sind und haben da also auch Drogen konsumiert. Die haben dann, oder einer der drei hat dann die Leiche gefunden. Das, was jetzt passiert, ist für mich völlig unverständlich. Normalerweise, wenn man so eine Leiche findet, egal wo auch immer, dann ist der erste Weg, man ruft die Polizei oder man verständigt den Rettungsdienst oder wen auch immer. Das hat derjenige nicht gemacht. Der hat seine Freunde geholt, die sind zu dritt nochmal an die Leiche gegangen, wiederum, nachdem eine Zeit vergangen ist, ein paar Stunden, und haben dann, jetzt hört sich, jetzt kommt das Makabre daran, mit kleinen Stöckchen an der Leiche rumgestochert. So. Das hat natürlich dazu geführt, dass man eine ganze Menge Spuren kaputt gemacht hat. Erstmal die Spuren um den Fundort der Leiche drumherum und natürlich auch Dinge an der Leiche verändert hat, die man normalerweise nicht verändern sollte. Ich habe das absolut nicht verstanden. Ich habe das nicht verstanden. Wir haben später mal die Jugendlichen gefragt, was sie dazu gebracht hat, sowas zu tun. Die konnten uns keine plausible Erklärung bieten.
Ist das eigentlich ein Straftatbestand, wenn man so einen Tatort verändert oder eben Stunden sich Zeit lässt, und bevor man die Polizei alarmiert?
Wüsste ich jetzt im Moment nicht, dass das ein Straftatbestand ist. Das ist allenfalls, ich sage mal ganz banal, eine Störung der Totenruhe, was sie da machen. Aber das ist auch kein Straftatbestand, wo jemand in Deutschland verurteilt wird.
Sind die dadurch verdächtig geworden bei ihren Ermittlungen?
Anfangs ja, weil es ja auch natürlich, wenn man dann solche Dinge tut und dann keine richtigen Erklärungen dafür liefert, gerät man automatisch in einen kleinen Tatverdacht, der konnte aber relativ schnell ausgeräumt werden.
Rebekkas Leiche war schon sehr stark verwest, das macht die Identifizierung schwer, aber am Ende der Obduktion gab es dann keinen Zweifel, nicht nur über die Identität der jungen Frau, es war auch klar, dass sie ermordet worden war. Es waren Messerstiche nachweisbar. Schwieriger war es, ein Sexualverbrechen zu beweisen. Dafür war die Leiche schon zu weit verwest. Das bleibt im Grunde bis zum Ende auch der juristischen Aufarbeitung offen.
Ja, also wenn die Leiche in einem solchen Zustand ist, dann ist es sehr schwierig, auch ein Sexualverbrechen nachzuweisen. Das kann manchmal gelingen, aber bei dem Zustand nach der langen Zeit oder nach der langen Liegezeit im Freien, es war ja Sommer, dann ist das fast unmöglich. Da kann man vielleicht, wenn man Glück hat, noch ein paar Spuren sichern. Vielleicht Fingerspuren, vielleicht DNA-Spuren. Aber nachweisbar ein Sexualverbrechen wird sehr schwierig.
Damit kommt der Fall zu Ihnen. Er kommt zur Mordkommission. Die drei Jugendlichen, das haben Sie eben schon gesagt, die die Leiche gefunden hatten, schieden als Verdächtige aus. Und es blieb immer noch der Hauptverdächtige, also der Junge, der Rebekka zuletzt gesehen hatte und sich bei seinen Aussagen in Lügen verstrickt hatte. Was hat man denn noch an Spuren finden können an der Leiche, die auf irgendwas hätten hindeuten können?
Also es war damals schon schwierig, eine DNA zu finden. Die haben wir nicht gefunden, aber die Leiche lag ja in Bauchlage, soweit ich das erinnere. Und sie war gefesselt an den Händen mit einem Teppichklebeband. Und dieses Teppichklebeband war natürlich für uns ein wichtiger Spurenträger, wo wir auch Möglichkeiten haben, eine Spur, wie auch immer die aussehen mag, vielleicht eine Fingerspur, nachweisen zu können. Der junge Tatverdächtige hat ja auch später mal einem Freund erzählt, dass er fürchtet, dass da auf diesem Klebeband ein Fingerabdruck von ihm zu finden sei. So, das war natürlich für uns auch eine Möglichkeit, das genau nachzuschauen und nachzuschauen, ob es wirklich tatsächlich einen Fingerabdruck gibt.
Der Junge wird immer wieder verhört, immer wieder hatten sie das Gefühl, dass er etwas verschweigt, aber es gab eben kein Geständnis. Und auf einen wackeligen Indizienprozess wollte es die Kölner Polizei nicht ankommen lassen. Und das ist dann der Moment, an dem Murat Cem ins Spiel kommt. Das ist das Pseudonym, das sich ein Mann gegeben hat, wenn er für die Polizei als V-Mann aktiv geworden ist. Und mancher sagt, wir haben es hier mit dem besten V-Mann Deutschlands zu tun. In jedem Fall wurde er irgendwann zum bekanntesten V-Mann, weil Untersuchungsausschüsse, Medien und eine vielleicht auch zu Recht aufgeregte Öffentlichkeit über ihn sehr heftig diskutiert haben. Denn Murat Cem, das ist der V-Mann, der dem Attentäter vom Berliner Breitscheidplatz ganz nahe war. Sie erinnern sich, am 19. Dezember 2016 fuhr ein islamistischer Terrorist einen Sattelzug in den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche. 12 Weihnachtsmarktbesucher starben, fast 70 wurden verletzt. Zu den Opfern muss man natürlich auch den Lastwagenfahrer hinzurechnen, den der Attentäter zuvor erschossen hatte, sowie einen Schwerverletzten, der 5 Jahre nach dem Attentat an den Folgen seiner Verletzung starb. Murat Cem hatte zuvor mehrmals vor Anis Amri gewarnt. Die Polizei hatte ihn in die islamistische Szene eingeschleust. Er konnte da viele wertvolle Informationen liefern. Über Jahre hinweg hatte er sehr viele Erfahrungen gesammelt, die er nutzen konnte, um ganz nah an Verdächtige heranzukommen. Das alles lag damals im Jahr 2002, also im Jahr, wo wir über Rebekka sprechen, noch vor ihm.
Der Mordfall an Rebecca war erst sein zweiter Einsatz, nachdem er in Krefeld zwei Drogendealer über ein Scheingeschäft zu Fall gebracht hatte, schickte man ihn nach Köln. Hier entschied er sich für diesen Tarnnamen Murat Cem, den er danach bei allen anderen Fällen behielt. Herr Schnieders, wie erinnern Sie sich denn an Murat Cem, an diese erste Begegnung mit ihm vielleicht?
Ich hatte gar keine Begegnung mit Murat Cem. Das ist das Erstaunliche an der ganzen Angelegenheit. Weil, das kann ich auch ganz sagen, es gibt ja mittlerweile oder damals auch schon spezielle Dienststellen, die sich mit der V-Mann-Führung befassen. Das heißt, man hat das ganz strikt getrennt von den Ermittlungsdienststellen, sodass also ein Kontakt zwischen dem jeweiligen V-Mann, der eingesetzt wird, und den Ermittlern gar nicht stattfindet. Überhaupt nicht. Dieser Kontakt läuft absolut über den V-Mann-Führer. Der V-Mann-Führer führt diesen V-Mann, der führt ihn sehr eng, täglich, 24 Stunden, läuft das über den V-Mann-Führer, sodass wir mit Murat Cem niemals in Kontakt gekommen sind. Ich habe ihn nicht gesehen, ich habe auch nicht mit ihm gesprochen. Ich habe nur immer die Ergebnisse auf den Tisch bekommen, die der V-Mann-Führer mit Murat Cem erreicht hat. In der ganzen Zeit, wo er eingesetzt war, das waren mehrere Wochen, gibt es immer tägliche Lageberichte, die fließen in unsere Ermittlungsarbeit ein, aber einen persönlichen Kontakt zwischen Murat Cem und den Ermittlern hat es nicht gegeben, also auch nicht mit mir.
Aber Sie müssen ja schon wissen, wer es ist, ne? Oder wenn Sie Beobachtungen vornehmen und da taucht jemand auf, den Sie bis dahin nicht kennen, also Sie wussten, dass es ihn gibt und auch wie er aussieht.
Nein, ich wusste, dass es ihn gibt, aber wie er aussieht, wusste ich auch nicht. Also ich habe immer über ihn erfahren, alles, was er gemacht hat, alle Dinge, die er erfahren hat, die werden ja in einem Bericht zusammengefasst, der geht an unsere Dienststelle und wird also fürs Verfahren erstmal zurückgehalten und verarbeitet, bis die Tatsache klar wird, dass er etwas erreicht oder nicht erreicht. Aber der Kontakt findet grundsätzlich nicht statt. Ich finde das auch gar nicht so schlecht, denn eine Beeinflussung dann, die ja möglicherweise kommt von unserer Dienststelle oder von unseren Ermittlern, das ist ja möglich, dass die dann versuchen, auch Einfluss zu nehmen auf diesen V-Mann. Das soll ja nicht sein. Der soll einen Ansprechpartner haben, den hat er über die ganze Zeit. Und mit dem hat er auch Kontakt. Und der führt ihn und der sagt ihm, pass auf, du machst das jetzt so, du machst das so, sprich ihn so an, versuch ihn so zu kriegen, geh mit ihm ins Kino oder geh mit ihm, wer weiß wohin, geh mit ihm kiffen, was ja auch passiert ist, und mach sonst etwas. Aber einen Kontakt zu mir hat es nie gegeben.
Das ist interessant, das hätte ich jetzt nicht erwartet. Ich dachte, Sie werden da in einem engen Austausch in dem Buch, wo das Leben von Murat Cem beschrieben ist, taucht nämlich auch irgendwo ein Mitglied der Mordkommission auf. Da habe ich gedacht, das sind Sie.
Aber nie persönlich.
Also
nie persönlich. Es wird ja so übermittelt, dass er da gesagt, dass er gesagt worden ist, das hätte ich anders gesehen, als er mit den Kiffen war. Oder ihn zum Kiffen, das fand ich ja gar nicht schlimm. Also wenn ich jemanden kriegen will, da kann ich ja nicht sagen, das mache ich nicht. Oder wenn die sagen, wir gehen jetzt ins Bordell, er hat ihn auch mindestens in den Puff genommen, da kann ich ja nicht sagen, nee, mach das nicht. Nein, er muss die Freiheit haben, das zu tun. Allerdings immer unter strenger Kontrolle des V-Mann-Führers.
Murat Cem ist deshalb vielen bekannt geworden, weil drei Journalisten ein Buch mit ihm gemacht haben. Undercover, ein V-Mann packt aus, heißt dieses Buch. Und das Buch vermittelt den Eindruck, dass die Polizei den schlimmen Anschlag in Berlin hätte verhindern können. Darauf läuft im Grunde die ganze Geschichte hinaus. Sie haben das Buch noch nicht gelesen, haben Sie mir erzählt. Deshalb mal so die Frage, als das bekannt wurde damals, daran werden Sie sich erinnern, als der Anschlag passiert war und die Diskussionen begannen und man hörte, da gab es einen V-Mann, der hat gewarnt und Untersuchungsausschüsse haben sich damit beschäftigt. Was haben Sie damals gedacht?
Also da, ich würde immer grundsätzlich was zu V-Männern sagen. Wenn man einen V-Mann einschleust, dann muss man A, akzeptieren, das ist also kein Polizeibeamter, der da eingeschlossen wird, sondern es ist in der Regel jemand, der A, vielleicht in der Unterwelt sehr gut vernetzt ist, der zumindest sich in bestimmten Kreisen bewegen kann, der natürlich auch bis zu diesem Zeitpunkt möglicherweise Straftatbestände, Delikte begangen hat. Das muss man aber wissen und muss man respektieren. Und wenn ein V-Mann so dicht an einer Person dran ist, dann muss ich auch mal hinnehmen, dass da vielleicht alles nicht so ganz glatt läuft. Oder aber ich muss auch dann respektieren, wenn er sagt, pass auf, ich bin so nah dran, da läuft jetzt irgendwas. Da kann ich nicht sagen, weil er vielleicht vorher mal eine Fehlmeldung losgelassen hat und jetzt glaube ich ihm nicht mehr. Dann brauche ich keinen V-Mann zu führen. Also das Risiko muss ich eingehen, dass er auch mal Dinge erzählt, die sich vielleicht nicht später als wahr herausstellen, sondern dass er auch Dinge erzählt, die wahr sind. Und das war ja in Berlin so. Er war ja wohl ziemlich nah an dem Attentäter dran. Da kann ich nicht sagen, ich ignoriere den jetzt, weil der vielleicht vorher mal gepatzt hat. Das finde ich nicht in Ordnung.
Es ist überhaupt interessant, wenn man das Buch liest, so zu erfahren, wie so ein Leben eines V-Manns sich gestaltet. Der Murat, Sie sagen, er ist kein Polizist, also ein V-Mann ist kein Polizist, aber er hat sich tatsächlich so gefühlt. Und gleichzeitig gibt es die Polizei, mit der er zusammenarbeitet, die ihm immer wieder klar macht, dass er keiner von ihnen ist. Dann lernt man, dass die Art der Bezahlung von V-Männern höchst unklar ist. Mal so, mal so, mal gibt's mehr, mal gibt's weniger. Und in den Phasen, wo er nicht eingesetzt wird, das beschreibt das Buch auch sehr eindringlich, weiß er eigentlich nicht, wovon er leben soll. Er kann einem normalen Beruf nicht mehr nachgehen, hat aber eine Frau und ein Kind, um das er sich kümmern will. Und dann begeht er tatsächlich auch Straftaten, kleinere Delikte, um irgendwie klarzukommen. Und V-Mann darf er trotzdem bleiben. Also es ist quasi ein permanentes Zerrissensein, hin und her gerissen. Also ein seltsames Leben, was so ein V-Mann führt. Haben Sie irgendwelche Erfahrungen aus Ihrer Arbeit, die das bestätigen können?
Ich finde das katastrophal, wenn man so mit einem V-Mann umgeht. Also ich erinnere mich an einen Staatsrechtslehrer, der uns diese Dinge, viele Dinge auch erzählt hat. Also wenn ich einen V-Mann habe, dann muss ich, wenn der arbeitet doch für uns, der arbeitet also im Prinzip für uns, für die Polizei, er arbeitet letztendlich für die Gesellschaft, er versucht also Kriminalität aufzuklären. Den kann ich doch nicht mit kleinen Dingen abspeisen. Kann ich doch nicht sagen, pass auf, du wirst jetzt 4 Wochen eingesetzt und danach hast du 3 Monate, hast du Pause und in 3 Monaten kriegst du von uns kein Geld. Das geht nicht. Wenn ich sowas mache, dann muss ich auch Geld in die Hand nehmen. Ich erinnere mich an Zeiten, da gab es diese Problematik gar nicht. Davor hatte jeder Kriminalbeamte seinen eigenen V-Mann. Ja? Ich war lange Jahre in der Kölner Unterwelt unterwegs und wir haben V-Leute gehabt aus der Unterwelt, wir haben V-Leute gehabt aus dem Milieu. Die wurden dann auch entsprechend bezahlt. Da gab es eine Handkasse im Polizeipräsidium, da waren 500 Mark drin. Wir haben die jede Nacht geplündert und haben gesagt, hier, der muss das Geld haben. Wir können keinen so holen. Selbst die Belohnung der Staatsanwaltschaft mit 1.000 Euro oder 3.000 Euro, da nimmt doch keiner einen Telefonhörer für in die Hand, um sich dem Risiko auszusetzen, später im Verfahren als Mann genannt zu werden, der den Hinweis gegeben hat. Das macht doch keiner. Wenn ich sowas mache, wenn ich einen V-Mann führe, muss der durchgängig gut bezahlt werden. Auch mit dem Risiko zu leben, dann begeht er wahrscheinlich keine kleinen Straftaten, wenn seine Familie gesichert ist. Der Mann, der setzt ja unter Umständen sein Leben aufs Spiel. Das darf man ja nicht vergessen.
Also wenn man das Buch liest, hat man am Ende den Eindruck, dass dieser Murat Cem schwer ausgenutzt worden ist. Er hat sich immer wieder auch in Lebensgefahr gebracht und am Ende wird er regelrecht hängen gelassen. Was aus ihm werden soll, nachdem er in der islamistischen Szene aufgeflogen ist, scheint da im deutschen Polizeiapparat oder im Justizapparat keinen zu interessieren. Man lässt ihn quasi fallen.
Finde ich traurig. Erinnert mich so ein bisschen an die Leute, die in Afghanistan für unsere Regierung gearbeitet haben. Die hat man ja auch zum Teil kalt fallen lassen und hat sich nicht mehr um die gekümmert. Also das ist ja eine ähnliche Sache. Ich kann so einen Mann nicht fallen lassen. Der muss geschützt werden oder der muss zumindest so versorgt werden mit einer neuen Identität, dass der auch sorglos leben kann. Ich erinnere mich damals, als wir ihn engagiert haben, wurde mir gesagt, der kommt aus Baden-Württemberg. Ob das stimmt, weiß ich gar nicht. Habe ich auch gar nicht hinterfragt. Aber ist ja sinnvoll. Ich kann ja keinen aus Köln nehmen, wenn ich in Köln einen einsetzen will. Der ist ja bekannt wie ein bunter Hund. So ist das also gut gelaufen. Aber man kann ihn nicht fallen lassen. Da finde ich nicht in Ordnung.
Gehen wir nochmal zurück zum Fall Rebecca, also zu der Arbeit, die dann Murat Cem für die Polizei macht. Er zieht in eine möblierte Wohnung in Zündorf ein. Und in dem Buch wird sehr anschaulich beschrieben, wie es so ist, wenn man einen Kontakt zu einem Verdächtigen knüpfen soll, aber erst einmal so gar keine Ahnung hat, wie das in der Praxis aussehen soll. Sein Auftrag lautet, er soll abhängen, er soll zuhören, was so gesprochen wird und dann irgendwie in die Nähe des Verdächtigen kommen. Wie plant man sowas? Kann man das überhaupt planen? Haben Sie damals geglaubt, dass das klappen kann?
Also wir haben gehofft, dass es klappt. Das war also diese Position 50-50. 50% klappt es und die 50% klappt es eben nicht, weil es ja auch vielfach schon mal nicht geklappt hat mit V-Leuten. Wir waren wirklich völlig unentschieden und haben gesagt, es kann sein, kann aber nicht sein. Wir kriegen ihn wahrscheinlich anders nicht überführt, wenn wir nicht diese Sache mit dem V-Mann machen. Deswegen haben wir es gemacht. Das ging ja auch über Wochen. Das war ja keine Sache von 3-4 Tagen. Das kann man noch nicht erwarten. Der muss ja schließlich Kontakt finden. Der muss Vertrauen aufbauen können. Der muss sich in diese Lebenskreise des möglichen Tatverdächtigen hineinleben können, mit seinen Freunden umgehen können. Er muss sich auch entsprechend verhalten können. Dazu gehört auch, dass man vielleicht Dinge tut, die nicht so ganz sauber oder astrein sind. Das gehört dazu. Wir haben gehofft, dass es klappt.
Man braucht in jedem Fall viel Geduld. Ne? Also wenn man sich so vorstellt, da zieht jemand irgendwo hin, normalerweise braucht man Monate, vielleicht Jahre, um irgendwie Anschluss zu finden und engen Kontakt zu einer Clique oder zu einzelnen Leuten zu finden. Das hat gedauert, aber er schafft es dann doch nach einigen Wochen ganz nah ranzukommen. Ne?
Er war ja auch gut, ohne Zweifel. Er hat also einfach, er hat den Zugang gefunden, er hat ihn relativ schnell und leicht gefunden, hat aber auch Überzeugungsarbeit geleistet mit gewissen Dingen, die er später gemacht hat.
Es kommt dann zu einer so einer Art Schlüsselszene, kann man sagen. Also er ist nah dran, er ist an der Clique dran und dann steht der Verdächtige auf einmal vor ihm in der Schlange am Kiosk und will Bier und Zigarettenblättchen kaufen. Und weil er lange Blättchen kauft, kommt man ins Gespräch über das Thema Kiffen und dann wird auch zusammen geraucht. Man findet, man findet aneinander Gefallen, man freundet sich so ein bisschen an, kann man sagen. Sie haben das eben schon erwähnt, die Verbindungsleute bei der Polizei fanden das gar nicht so gut, dass sich Murat da zum Jointrauchen mit dem Hauptverdächtigen traf und sie haben dann gesagt, sie verstehen das, man muss auch Dinge tun, die möglicherweise nicht legal sind. Wie ging es dann weiter?
Also, dass ich das damals gesagt habe, das habe ich natürlich nicht ihm direkt gesagt, sondern habe das mit dem Kollegen besprochen, der ihn führt. Der hat mir dann gesagt, die haben ja gekifft und so, das fanden wir nicht gut. Da habe ich gesagt, ich weiß gar nicht, was ihr für ein Problem habt. Das ist doch überhaupt nicht verfänglich, wenn der mal mit dem einen Joint raucht. Das heißt doch nicht, dass der jetzt abdriftet in das Milieu der Drogenproblematik. Also da müsst ihr doch einfach mal versuchen, das auch mal laufen zu lassen. Aber gut, die waren da anderer Meinung, aber es hat ja so funktioniert. Ja, der hat dann, er hat sich also mit dem Verdächtigen angefreundet. Die haben dann auch zusammen, sie waren zusammen im Schwimmbad, die haben dann auch mal über die Rebecca gesprochen. Er hat dann nach wie vor behauptet, er habe damit nichts zu tun, er hätte überhaupt nichts damit zu tun gehabt. Und Murat hat dann irgendwann, beziehungsweise der V-Mann hat irgendwann entschieden, andere Wege zu gehen, hat ihn dann auch ins Bordell eingeladen. Die sind dann im Bordell gewesen. Und auf dem Weg nach Hause hat er dann wieder versucht, ihn zu bedrängen und hat auf seine Art dann ihn angesprochen. Und dann hat er tatsächlich gesagt, jetzt ist gut, ich war's, ich habe sie umgebracht. Das hat also auf dem Weg nach Hause im Auto, hat er ihm das also gestanden.
Die waren auf Staatskosten im Bordell, ne?
Da gehe ich mal von aus.
Aber entscheidender ist ja tatsächlich, dass er ihm auf dem Rückweg dann so weit vertraut und ihm tatsächlich sagt, er hat Rebecca umgebracht. Murat Cem schafft es also, dem Täter das Geständnis zu entlocken. In dem Buch, von dem ich eben gesprochen habe, Undercover, ein V-Mann packt aus, wird recht anschaulich geschildert, wie sich Murat gefühlt hat, als ihm klar wurde, dass er sich da mit einem Mörder angefreundet hat. Das lässt ihn nicht ganz kalt. In dem Buch kann man auch etwas lesen, was in ihrem Buch nicht auftaucht. Sie schreiben, dass der Täter einen Tag nach seinem Geständnis verhaftet worden ist. In dem Buch über die Arbeit von Murat Cem gehen die Ermittlungen aber weiter. Man kann da lesen, dass die Polizei ihm gesagt hat, hör mal, die Aussage reicht nicht, wir müssen dich verkabeln, du musst das Geständnis nochmal aufnehmen.
Also das ist mir nicht erinnerlich. Ich weiß also nur, dass normalerweise, wenn er eine Äußerung gemacht hat, dann gibt er weiter an seinen Vormundführer, der schreibt darüber einen Bericht. Dieser Bericht geht zur Akte und das ist quasi, das Geständnis hat dann zwar keine Wirkung, die für uns bindend ist, weil es gibt ja noch einen Gerichtsprozess später, aber beim Gerichtsprozess steht nicht der Vormann vor Gericht, sondern der Vormannführer steht vor Gericht und der wiederholt genau das, authentisch genau das, was der Vormann ihm gesagt hat. Der ist dann der Zeuge.
Der Vormann selbst wird nie als Zeuge aussagen.
Der Vormann wird nie als Zeuge aussagen. Man hat schon mal Dinge gemacht, wo man den V-Mann dann ins Nebenzimmer gebracht hat und hat dann per Videokamera seine Version, wo er verpixelt worden ist, in den Gerichtssaal rübergespielt. Dann hatte man seine Stimme authentisch, aber nicht sein Gesicht. Das macht man aber ganz, ganz selten. Da muss es schon wirklich dicke kommen, wenn man sowas macht. Normalerweise zählt die Aussage des V-Mann-Führers, der wird auch vereidigt und der schildert genau das, was er ihm gesagt hat und das gilt auch als Beweis.
Also in dem Buch kann man halt lesen, dass man sich nochmal eine List ausdenkt, um tatsächlich den Verdächtigen dazu zu bringen, das Ganze nochmal zu gestehen. Und das ist dann auch auf Band und aufgenommen worden. Und damit ist klar, der Fall ist gelöst, er ist es gewesen. Ist unter Ihrer Verantwortung mal ein V-Mann-Einsatz schiefgegangen?
Nee, ich habe auch so viele V-Mann-Einsätze nicht mitgemacht. Ich hatte mal einen V-Mann-Einsatz, da war ich noch bei einer anderen Dienststelle. Da ging es um Waffen, die wurden dann auch In Mülheim wurden die angeboten und auch verkauft. Da war auch ein Vormann aus einem anderen Bundesland unterwegs. Das hat auch hervorragend geklappt und den mussten wir anschließend aber auch ziemlich weit weg wieder unterbringen, weil da der Verdacht der Enttarnung bestand. Das ist immer die große Gefahr, wenn Frauleute enttarnt werden, dann je nachdem, was das für Kreise sind, und gibt ja mittlerweile auch Kreise hier in der Unterwelt, die sind nicht zimperlich. Die legen auch schon mal einen Vormann um.
Mit der Verhaftung des Täters in Langel verbindet sich für den Ort, vielleicht auch für die Stadt, ein neuer Schock. Der erste Schock war natürlich die Ermordung der 15-jährigen Rebecca. Und nun folgt die furchtbare Erkenntnis, der Täter ist nicht von außerhalb gekommen und hat einem Mädchen etwas angetan, sondern der Täter ist einer von uns, kein Fremder, sondern ein, so schien es zumindest, netter, adretter junger Mann aus dem Ort. Wie haben Sie das damals wahrgenommen, dieser Schock, diese Überraschung? Für einen Polizisten ist es wahrscheinlich gar keine Überraschung, denn die Täter kommen meistens aus dem näheren Umfeld, oder?
Die Täter kommen meistens aus dem näheren Umfeld, aber trotzdem hat es ja eine ziemlich ausführliche, umfangreiche Presseberichterstattung gegeben zu diesem Fall, sodass also das ganze Viertel ziemlich aufgeschreckt war, bis zu dem Zeitpunkt, als man entdeckt hat und mitbekommen hat, dass ein junger Mann der Täter ist. Aus welchem Motiv noch immer er das junge Mädchen umgebracht hat. Natürlich ist das im Ort immer, sorgt das für Unruhe. Und die Unruhe legt sich meistens dann, wenn ein Täter ermittelt worden ist. Es ist schon ungewöhnlich, weil es ist ja auch eine kleine zusammenhängende Gemeinde da oben. Und wenn dann jemand aus ihrem eigenen Kreis eine solche Tat begeht, dann ist das schon für die Leute sehr belastend.
8 Monate nach der Festnahme beginnt der Prozess. Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass der Täter Rebecca vergewaltigt hat, bevor er sie tötete. Der Mann bestreitet das. Er erzählt, dass man sich gestritten habe und er nach einer Ohrfeige von Rebecca ausgerastet sei. Weil er zum Zeitpunkt der Tat 17 Jahre alt war, wird nach Jugendstrafrecht verhandelt. Da sind dann 10 Jahre die Höchststrafe. Der Täter bekommt schließlich 9. Sein Anwalt findet die Strafe hart. Rebeccas Mutter, das verwundert uns nicht, sieht das völlig anders. Das Gericht geht nicht davon aus, dass es ein Sexualmord war. Das konnte man eben nicht belegen. Wir haben darüber gesprochen. Nach Ansicht des Richters wurde der Täter zum Mörder, um eine Körperverletzung zu vertuschen. Also ein Mord zur Verdeckung einer Straftat. Was haben Sie über das Urteil gedacht damals?
Also ich finde, das Urteil bewegt sich im Rahmen dessen, was man erwarten konnte. Es ist ja ein Jugendlicher, der eine Straftat begangen hat, der auch einen Tötungsdelikt begangen hat. Dann ist die Höchststrafe sowieso 10 Jahre. Die werden auch in der Regel ausgeschöpft, je nach Schwere der Tat, je nachdem, was der Täter gemacht hat. Ich kann mir vorstellen, wenn man ihm hätte beweisen können, dass er das Mädchen noch vergewaltigt hat, dann hätte er wahrscheinlich das eine Jahr noch drauf bekommen. Hätte die 10 Jahre bekommen, so hat er 9 Jahre bekommen, dürfte mittlerweile auch lange wieder frei sein. Es ist das, was man erwarten konnte. Also ob man damit zufrieden ist oder nicht, das ist einfach die rechtsstaatliche Möglichkeit, mehr haben wir nicht. Und manchmal wünsche ich mir jetzt schon, dass das Strafmaß ein bisschen härter ausfällt, je nachdem, was der Täter gemacht hat. Aber die rechtlichen Voraussetzungen sind so, die muss man als Kriminalbeamte akzeptieren.
Herzlichen Dank, Peter Schnieders, für den Besuch im Podcaststudio des Kölner Stadtanzeiger. Im Spiegel des Bösen heißt das Buch, indem er einige seiner Fälle erzählt. Faszination des Bösen ist der Titel eines weiteren. In diesem Zusammenhang auch nochmal der Hinweis auf unsere Folge Der Armbrustmord von Paffendorf mit Peter Schnieders bei True Crime Köln. In Sachen Hörerzahlen ist diese Folge auf der Liste der meistgehörten Episoden auf Platz 5 im Moment. Sie werden sie finden beim Podcast-Anbieter Ihres Vertrauens oder über die Homepage des Kölner Stadtanzeiger ksda.de. Dann sage ich Ihnen auch nochmal, dass Sie uns schreiben können. truecrime@ksdamedien.de ist die Mailadresse. Schicken Sie uns Anregungen, Kritik und Vorschläge. truecrime@ksdamedien.de. Das war's für heute. Dank auch an Laura Ostender und Christian Mack, die als Sprecherinnen und Sprecher zu hören waren. Machen Sie es gut. Bis zum nächsten Mal. Bleiben Sie wachsam, aber bitte auch gelassen. Tschö.
True Crime Köln mit Helmut Frangenberg. Alle 2 Wochen eine neue Folge. Überall da, wo es Podcasts gibt und auf ksda.de.